Licht ins Dunkle, ich begrüße euch. So, Timer habe ich angemacht, ihr merkt, ich werde professioneller. Ich habe Kaffee, ich habe Wasser. Bessere Gläser gab es nicht, leider nur ein paar Becher,
aber egal.
Kriegen wir schon hin. Mal gucken, ob der Ton auch geht, Ton geht auch. So, was machen wir denn heute? Ich weiß gar nicht, ob ich letzte Woche so ein bisschen sauer war und wütend war, aber die Woche fing echt super an. So, ich war in Erfurt im katholischen Klinikum, im OP, endlich mal wieder im OP. Und wir haben zusammen mit den Gefäßchirurgen da den ersten Picklein-Katheter gelegt, gemeinsam bei einer Patientin, der das echt extrem gut getan hat. Konnte keine Narkose bekommen, weil sie so schlimm krank war. So, und war also nicht narkosefähig. Und dann haben wir mit einer kleinen Regionalanästhesie, konnte man den Picklein einbringen. Ihr kennt das, da habe ich schon drüber geredet, das war wirklich sehr schön. Aber dann war die Woche so ein bisschen kompliziert, weil ich so... mit meinem Patienten leiden muss. Wer mich jetzt schon länger kennt, weiß, dass ich so ein wirklich ziemlich inniges Verhältnis zu meinem Patienten habe. Jetzt habe ich natürlich auch Patienten, denen es immer sehr schlecht geht. Ja? Also so die normalen Patienten, weiß ich nicht, was man da für ein Verhältnis hat. Ich habe immer die Schlimmen, ich bin schon immer auf Intensivstation gewesen und jetzt im ambulanten Bereich halt auch. Und jetzt diese Patienten mit dieser myalgischen Enzephalomyelitis, die haben mich die Woche so ein bisschen erwischt emotional. Also die waren jetzt nicht böse, das war alles in Ordnung, aber ihm wurde schon irgendwie böse mitgespielt. Man muss irgendwie anonymisiert, ihr wisst ja, ich nenne keine Namen, auch nicht die von Kliniken, es wird keiner angekackt hier. Aber die Sache an sich, finde ich, muss man schon mal besprechen, weil es tatsächlich so ist, dass auch in der Klinik teilweise, also in Kliniken, die sich auch mit MECFS beschäftigen, die ich also kenne von Kongressen, ja, wo ich selber mal einen Vortrag halten durfte, die ich kenne von Kongressen, und dann werden die Kinder oder Jugendlichen in dem Fall dermaßen unsensibel behandelt und ich war also selber in der Klinik da, weil ich da unterstützen musste, helfen musste, und das ist eigentlich ein, wenn ich so als Neutraler ich kam, ne, war das ein gutes Team, aber im Verhältnis zu den zu der Patientin war das echt unterirdisch. Unterirdisch. Und da ich war halt eben auch als Neutraler da, ich habe da so eine Infusionsweiterbildung gemacht. Man kannte also nicht meinen Zusammenhang, ja, mit der Patientin, und Alter, die haben richtig vom Leder gelassen, ne? Also die haben richtig vom Leder gelassen, was sie da von den Eltern halten, was sie von dem Kind halten, und also da war richtig so eine Stimmung, wo ich dachte, wow, das ist voll persönlich. Also die haben keinen Bock, ja, mehr mit dem was zu tun zu haben. Und wo ich dachte, also wenn ich jetzt jeden Patienten, ja, auf Intensivstation, der ins Delir gerät, weil er halt mal aus Versehen ein paar Flaschen am Tag zu viel getrunken hat, ne, und dann auf Intensivstation auf den Zug gekommen ist und dann nicht der Netteste war, ja, wenn ich die alle so verflucht hätte, ey, da hätte ich auch ein kurzes Joberlebnis gehabt auf Intensivstation. Das fand ich jetzt irgendwie seltsam. So, was ich auch seltsam fand, war, dass unterstellt wurde, dass ja, die nehmen ja Drogen, ne, und die brauchen einen Haufen Medikamente, viel zu viele. Ja, und das kann schon irgendwie alles sein, aber die haben sie alle da bekommen. So, ne? So, ich kenne die Patientin seit, verdammt, ich kenne die schon seit Jahren, glaube ich. Und die war nie am Bahnhof, hat er irgendwie eingekauft, ne? So, ich habe die kennengelernt, da lag die schon im Bett und es war dunkel, wie alle meine schlimmen Patienten, ne? Das kann man ja übertragen, denen geht's wirklich allen richtig schlecht. Und das war da auch so. Und die war also nicht in der Lage, sich Drogen zu beschaffen. Was totaler Quatsch ist auch, was ich erzähle, hat sie natürlich nicht gemacht, muss ich gar nicht beweisen. So, sondern die hat in der Klinik, aber aus Verzweiflung haben die dann, was weiß ich, irgendwelche Sedierungen gemacht, die jetzt, so wie ich es kenne von Intensivstationen, fand ich die jetzt nicht so gut. So, also die Sachen, die da gemacht wurde, das war nicht der Goldstandard, den wir auf Intensivstationen gemacht haben, den ich von der Uniklinik Jena kenne, wo ich ja meine Fachweiterbildung gemacht habe. Und auf Intensivstationen hat man immer damit zu tun, dass Patienten, die wirklich schlimm krank sind, die eine schlimme Verbrennung hatten, einen schlimmen Motorradunfall hatten oder so, oder schlimme Herzkrankheit hatten, dass die teilweise sehr lange sediert werden müssen, weil die einfach Schmerzen haben. Ne? Wenn man so und so viel Prozent der Körperoberfläche verbrannt hat oder so und so viel Knochenbrüche hat, wenn man mit einem Motorrad aufgegabelt wurde von irgendeinem, ach, ich will gar nicht wissen, auf jeden Fall einen Motorradunfall hatte und diverse Knochenbrüche hatte. Das dauert echt lange, Wochen, Monate. Ja? Es gibt also immer wieder solche Fälle, man kennt sich, meinte ich, damit aus. Gut, war jetzt an der Stelle nicht so. Ich hatte jetzt auch da kein großes Kreislaufmonitoring gesehen. Das war also irgendwie die Intermediate Care, die so neben der Intensivstation angeschlossen war. Okay, kann man ja irgendwie, weiß ich nicht, wie sie drauf gekommen sind, haben es ja nicht mit mir besprochen. Gut fand ich es jetzt nicht, aber ich war nur außen vor. Ich kannte die intraklinische Krankenakte, kenne ich nicht, aber was ich so gesehen habe, fand ich jetzt irgendwie, boah, habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen. So ein Medikamentencocktail, so wie dem auch sei. Vielleicht war die medizinische, pharmakologische Findung ein Meisterwerk, ja, was man mir nur noch erklären muss. Was man mir aber auch erklären muss, ist, wenn ich einen Patienten über Wochen so sediere und hinterher behaupte, ja, der ist ja drogenabhängig, dann nimmt er seit Wochen, nimmt er ja, dann nimmt er Medikamente. Hab ich verschluckt, merkt er gerade, gell? Also das fand ich schon irgendwie, das fand ich shit so, oder? Wie man da sitzen kann und mir erklären kann, als Pseudo-Außenstehender, der jetzt hier gerade Infusionspumpen liefert, die Weiterbildung macht, ne? Dass das arme Mädchen ja drogenabhängig ist und das muss jetzt irgendwo weg, so am besten in die Psychiatrie und vielleicht sind die besser zu ihr. Aber dann hätte ich doch an dem, also für mich als Fremder hätte ich mir doch gewünscht, dass sie sagen, ja, das waren wir aber, wir wussten auch nicht weiter, ne? Und dann haben wir die so lange sediert und jetzt müssen wir irgendwie wieder wegkommen von der Sedierung. Das hat man ja auf Intensivstationen auch mit dem Beatmungsgerät, wenn du einen Patienten lange am Beatmungsgerät hast, das Weaning heißt das dann, dann ist es gar nicht so einfach, den Patienten vom Beatmungsgerät wieder zu trennen. Habe ich meine Facharbeit drüber geschrieben, kann man noch downloaden, ist veröffentlicht, immer gerne. Aber ich kriege leider kein Geld dafür. Aber könnt ihr trotzdem machen, ne? Das schwierige Weaning mittels BiPAP und CPAP-Beatmung heißt es. Und also das kann schon passieren, ne? Dass Patienten natürlich dann durch die Zwangsmedikation, die man einfach braucht, ja, weil die Krankheit das gebietet, dann kann man die Medikamente dann nicht einfach so stoppen. Das gibt es auch in der Kardiologie. Also wenn man zum Beispiel eine Herzinsuffizienz hat und dann nimmt man viele Beta-Blocker, ne? Dann verändern sich auch diese Rezeptoren, die Beta-Rezeptoren. Und dann kann ich die auch nicht einfach wieder absetzen, weil dann die Beta-Rezeptoren durch die Beta-Blocker überrepräsentiert sind und dann zu sensibel sind und dann kann der Blutdruck zu hoch gehen, bla bla bla. Da kommen wir noch mal, wenn wir das Herz besprechen, drauf. An der Stelle fand ich das irgendwie so, sich aus der Verantwortung stehlen. Das kann ich doch nicht machen. Ich kann natürlich einen Patienten aufnehmen, irgendwie eine Narkose, die mir gerade so eingefallen ist, machen. Vielleicht ist es auch richtig, vielleicht wird es später mal der Goldstandard, wenn es alle verstanden haben, Goldstandard, ja. So, jetzt habe ich noch nicht so gesehen und gehört und dann sagen, hier, guck dir die mal an, die liegt ja ewig rum, nimmt Medikamente. Die muss weg, die muss in die Psychiatrie. Kapiere ich nicht. So, den Zusammenhang verstehe ich nicht. Die Schuld, also ich als Außenstehender, den die ja dachten, sie dachten, ich bin Außenstehender, ja, für mich wäre es klar gewesen, hier die Alte, die da im Bett liegt, die hat schon ziemlich früh angefangen, Drogen zu nehmen. So, da ich die aber vorher kannte, wusste ich, im Leben nicht. Die ist einfach krank und hat ME/CFS. Das Zweite, also solche Beispiele kenne ich ja nun mehrere, ja, in ganz Deutschland. Nun muss ich wieder sagen, ich kenne immer die schlimmen Fälle. Es gibt bestimmt ganz viele, denen gut geholfen wird. Ich hatte super Gespräche mit Hausärzten diese Woche, die vorher mitgezogen haben, wo wir zusammen schon am Telefon ein Team erstellt haben und die Termine abgesprochen haben, dass wir nicht beide den Weg auf uns nehmen müssen. Einmal der Hausarzt, einmal ich. Das ist wirklich, es gibt wirklich mittlerweile ein sehr, sehr gutes Netzwerk, ein sehr, sehr gutes Verständnis. Manchmal aber nicht. So, und was ich auch nicht verstehe, muss trinken. Wie sich dann innerhalb der Klinik Rechnungen aufbauen können von, sagen wir mal, weiß ich nicht, vielen tausend Euro, ja, für Betten, die sowieso für Eltern da sind. Ich dachte immer, die zahlen wir sowieso die Kliniken. Ich wusste gar nicht, dass die nebenbei noch einen Hotelbetrieb aufmachen und dann noch irgendwie Einnahmen generieren, wenn die armen Kinder da nicht alleine sein können und Mutti muss da schlafen. Ich dachte, wir bezahlen das. Ich glaube, wir bezahlen das auch. So, also wie auch immer, ob das ist es eine Rache jetzt, ne? Weil ihr seid viel zu lange da, wir wollten euch viel eher los haben, jetzt müssen wir mal schön dafür blechen, kapiere ich nicht. Wahrscheinlich hat es seine administrativen Berechtigungen, da bin ich sowieso raus. Alles, was Formulare betrifft, bin ich das schwarze Loch. Ne? Weißwein und Formulare verschwinden in mir und kommen nie wieder raus. Das ist aber auf jeden Fall eine Sache, die mich wirklich aufgewühlt hat in dieser Woche. Und was mich auch aufgewühlt hat, ist eben diese, was ich von sehr vielen Patienten kenne, diese absolute finanzielle Wüste, wo man allein gelassen wird, oft. Und klar, und die Begleitung fehlt. Also natürlich kann ich jetzt nicht alles bezahlen, was die Eltern dann oder wer auch immer, ne, auch bei anderen Krankheitsbildern, was man sich da privat überlegt, ne? Aber alles, was Ärzte verschreiben, sollte da mal raus sein. So, und was auch komisch ist, dass dann Ärzte dies auf Rezepte schreiben können und Privatärzte so ganz unterschiedliche Meinungen haben. Die haben doch alle Medizin studiert, wie kommt das? Ne? Wieso sagen dann oft Spezialisten, die dann eben keine Zulassung haben in der Hausarztpraxis, sondern den Patienten halt helfen, auch privatärztlich, also gibt es ja viele, ist ja auch in Ordnung so. Ne? So, und die sagen, die volles Verständnis und brauchst das und das und das. Ja, und dann kommt der Hausarzt um die Ecke und sagt, nee, kenne ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht. So, ey, welche Medizin hast du denn studiert? Ja, also irgendwie eine andere, eine Alternative oder sind wir die Alternative? Ich dachte, es jetzt irgendwie geht es darum, jemanden gesund zu machen. Scheinbar nicht. So, und dann ist es wirklich so, dass ich oft gehört habe, ja, wir sind aber eben an unserer Grenze. Also mit an unserer Grenze von nicht alle Patienten, aber die einige Patienten, die ich kenne, bei denen ist die Grenze wirklich die Grenze von Hausverkaufen, von, weiß ich nicht, kein Geld mehr haben. So, kein Geld mehr haben. Ohne Spielsucht, ja, ohne Alkoholsucht, trotz arbeiten gehen, weil das Kind krank ist. Das gibt es natürlich auch als Erwachsene, das wissen wir. Aber wer meinen Podcast öfters hört, weiß, dass ich sehr viel mit Kindern und jugendlichen Patienten zu tun habe, weil die einfach sich untereinander verständigen und dann kennt der eine mich, dann kennt der andere mich. So, dann geben die meine Nummer weiter und das ist auch völlig gut und ich bin auch völlig ausgelastet und das macht mir riesen Spaß. Aber man trifft natürlich in diesem sensiblen Bereich, trifft man natürlich auch sensible Grenzen, ja, die ich eben so bis dahin nicht kannte. Bis jetzt waren meine Patienten so wie am Montag, ne? Da ruft mein Kumpel Micha an aus dem Krankenhaus in Erfurt und sagt, Mensch, ja, wir haben eine Patientin, können wir keine Narkose machen, du kannst doch die Big Lines legen, zeig uns das mal, die Gefäßchirurgen kommen mit hoch in OP, ihr macht das zusammen. So. Und da hat doch aber die Patientin, auch, das war auch was Neues, ne, für die Klinik, und da hat aber die Patientin, muss jetzt keine Angst haben, dass irgendwie die Rente weg ist. Ne? Es wird einfach, so kenne ich das. Ich helfe Patienten, dann Big Line gelegt oder so, das ist auch schon immer schwer, weil die Krankenkassen da natürlich den nicht kennen, so, ne? Also ich würde sagen, dass sie den kennen, aber das ist so richtig abrechenbar, ist ja auch nicht, gibt auch immer Theater, aber davor muss man jetzt kein Auto verkaufen oder so, ne? Das sind alles eine Sache, die sind im Rahmen und übersteigen auch bei Weitem nicht den Nutzen. So, weiß jetzt nicht, ich weiß ja nicht, was man im Krankenhaus genau bezahlt, weil ich selber noch nicht drin lag, aber ich glaube, man muss schon ein Tagegeld und so bezahlen, läppert sich zusammen, das ist schon besser, man liegt draußen, kriegt ein Päcklein, alles fein, am besten ist es natürlich in der Klinik. Dann hat die Klinik was davon, der Patient hat was davon. Ich muss nicht hinfahren, dann muss es machen auf die Schnelle. Ne? Ist eigentlich eine bequeme Sache. Die Sachen können wir ja trotzdem liefern. Aber dass die Patienten in einer, also dass es wie eine Kaste ist, ja, dass ich Patientenklientel habe, die eine Erkrankung haben und die alle knabbern, die alle Probleme haben, die also wirklich ausnahmslos alle irgendwo immer scheitern mit entweder mit der Akzeptanz, mit der Abrechnung oder so. Das kannte ich. Ich wusste nicht, dass das geht. Also ich wusste nicht, dass das geht. Ich höre immer Debatten, dass die Krankenkassenbeiträge steigen und dass das also. Ich verstehe das. Die Leute überleben mit Krankheiten, die sie früher nicht erlebt haben. Das kann alles sein. Die Medizin wird teurer, sie wird technischer, sie wird aufwendiger. Und wenn man krank ist, weiß man das dann auch zu schätzen. Und ich bin auch immer so im Rahmen dabei, dass man die Medizin auch gut bezahlt. Ich bin nicht im Rahmen dabei, dass man besonders viele Leute einstellen muss, um das zu überwachen. Das hat man schon mal, das Thema mit den Krankenkassen. Das finde ich ein bisschen überladen. So. Da hatte ich jetzt auch solche und solche Reaktionen. Das waren jetzt nicht alle gut. Und da will ich jetzt auch gar nicht drauf rumreiten. Ich bin jetzt kein Krankenkassenspezialist. Ich bin aber auch kein Krankenkassenfan. Aber die gibt es halt so. Ich finde, die sind zu teuer, die braucht man nicht. So, egal, ist meine persönliche Meinung, kann jeder anders machen. Gründet wegen mir noch eine Krankenkasse, macht selber eine auf. Aber dass es so ein eine Patientenkohorte gibt mit dem gleichen Krankheitsbild, die so extrem leiden, außerhalb der Krankheit nochmal, die ganze Familie, das ganze Schicksal der Familie, die ganze Zukunft der Familie, die ganze Ausbildung, dass da überhaupt nichts passiert. Also ich hatte ja mal einen Kinderintensivpflegedienst, ja, also es gibt ja Schulbegleitung für schwerstbehinderte Kinder, die gehen in die Schule. Perfekt, das ist wunderbar. Das ist wirklich gut. Also, aber da gibt es nichts. Nothing. Und die sind definitiv krank. Wie kann man denn mit einem BMI von 11, und ich will jetzt gar nicht sagen, wie alt und wie groß, wenn man keine Rückschlüsse ziehen kann, aber wirklich ein gefährlicher BMI. Wie kann man da so allein gelassen werden? Das gibt es doch gar nicht. Wie kann denn eine Klinik im Team so verstritten werden, dass die Mütter immer heimlich angezeigt werden, wo das kranke Kind da liegt? Jetzt gehen wir mal davon aus, ja, dass dann, ja, sag ich mal, nimm mal ich habe jetzt eine Krankheit, jetzt eine ganz neue Krankheit, die gibt es noch gar nicht, ich bin jetzt Mensch, Johannes krank. So, jetzt So, und bei mir liegt es daran, weil ich halt vielleicht eine Glatsche habe. Ich bin auf dem Dorf geboren, ne? Und dann habe ich, was weiß ich, zu viel geschnüffelt und so. So, ich bin krank, habe zu viel geschnüffelt, bin blöd geworden und fange nicht mehr an zu essen. Und esse nicht mehr. Und habe dann irgendwann ein BMI von 11 oder so. Selbst wenn ich dann, also ich als Jan, einfach mal einen an der Glatsche habe, würde man mich doch trotzdem ernähren mit einer Infusion, oder? So haben wir das immer gemacht. Egal welcher Grund, wenn jetzt einer zu dünn ist, wenn der Magen-Darm-Trakt nicht arbeitet, dann gibt es die Umgehung des Magen-Darm-Trakts, das heißt ein paar Endereien. Wo kommt die scheiß Diskussion her? Also auf Intensivstation bei uns kann ich mich nicht erinnern, jemals eingetroffen zu haben, der nicht irgendeinen vernünftigen IV-Zugang hatte. Ich weiß noch, in Jena an der Uniklinik, da gab es dann noch Schilder, welche Flexülen verboten waren, weil die zu klein sind. Also selbst für temporäre OPs, ne, war das so. Weil wenn man vernünftig therapeutisch agieren will, dann braucht man auch einen vernünftigen IV-Zugang, ne, wo es durchpasst. Verstehst du? Wenn eine Exazerbation kommt, wenn eine OP schief geht und so weiter und so fort. Das sind so Standards, die haben mich mein Leben lang begleitet. Das war völlig klar. Jetzt diskutieren irgendwie, liegt da ein Kind über Wochen irgendwo rum und kriegt eine Flexüle in die Hand, anstatt einen vernünftigen Zugang, der da auch drin bleiben kann. Und jeder durchgeknallte, rückwärts aus dem Puff gefallene Alkoholiker, ja, kriegt das volle Programm, ohne nachzufragen. Da muss man sich doch fragen, warum man da nicht wenigstens, egal welcher Grund, ich will jetzt gar nicht behaupten, dass ich die Krankheit durchschaut habe oder so. Kann alles sein. So. Aber Fakt ist doch, dass die Patienten, die ich habe, am Arsch sind, denen geht es schlecht. Und da kann man doch wenigstens die Standards machen, die jeder Patient bekommt, unabhängig von der Diagnose, wenn es ihm klinisch so schlecht geht. Ja? So. Also das war heute, wir haben noch 3 Minuten. Ich muss da einfach darüber reden, weil das natürlich, wenn ich dann als Faktor bei diesen schwerstkranken Patienten dazukomme, ja, dann bin ich ja immer dabei, auch die Schnittstellen zu klären. So, das war mal früher mein Lieblingswort. Also jeder, der mich kennt, wird jetzt ein bisschen grinsen. Schnittstellenmanagement ist auch ein paar Jahre her. Ich darf es jetzt wieder verwenden, weil ich es nicht mehr so inflationär verwende. Aber diese Patienten, ja, die haben irgendwie eine scheinbare Lobby, weil sie auch sichtbar sind, weil sie sich gut organisieren. Das macht die alles selber. Das ist alles ihre Arbeit, ne? Weil die einfach das, was sie machen, ja, also diese Zusammenschlüsse, diese Vereine, die sie gründen und so, wenn das nicht gäbe, dann wäre ja, dann, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen würde, überhaupt vom Malz verloren, ne? Da fallen mir gar keine intellektuellen Wörter dazu ein. Das wäre einfach Oberkackenscheißendreck ist. So. Und darüber hinaus finde ich aber, dass so der gewisse Standard, wenn jemand nicht essen kann, wenn der Bauch wehtut, so, dann kriegt man da immer irgendeinen hin. Wenn er nicht essen will, wenn, wie gesagt, ein Alkohol kommt, ist ins Delir gefallen, der schlägt nur um sich, weil er halt in seinem Alkoholentzugsdelir ist oder so, dann kriegt er eine Ruhigstellung und wird mal enteral ernährt. Da fragt auch keiner danach, ob er eine Klatsche hat oder warum der die letzten 20 Jahre jeden Tag 7 Flaschen Bier saufen musste. Da kriegt das trotzdem. Und warum kann ich jetzt bei Kindern und Jugendlichen, ja, wo das extrem wichtig und angezeigt wäre, unabhängig davon, ob es dann nun somatisch ist oder nicht somatisch ist, ne? So, oder psychosomatisch ist oder eben somatopsychisch ist, ne? Man weiß ja mittlerweile, dass der Darm und das Gehirn eine Datenautobahn haben. So, und dass ein kranker Darm auch ein krankes Gehirn machen kann. Gibt es das Buch, Die entzündete Seele, soll sich jeder kaufen. Da wird das absolut beschrieben von einem Arzt, ne? Wir sind ja nicht bei irgendwelchen Aluhutträgern, wir sind bei Ärzten, die Bücher schreiben. Also insofern finde ich, dass wir uns hoffentlich bald irgendwo finden, dass die Patienten, die klinisch solche Beschwerden haben, unabhängig davon, ob man die Diagnose schon einschätzen kann oder nicht, was man ja bei neuen Krankheiten oder bei Krankheiten, die so ins Rampenlicht neu und vorher nicht geforscht wurde, möglicherweise nicht kann, wie da, jedenfalls wird so behauptet, ne? So, dass wenigstens der klinische Standard eingehalten wird. Wenn jemand reinkommt, dann hat er Kopfschmerzen, dann kriegt er eine Kopfschmerztablette. So meine ich das, monokausal. So, das Kind kann nicht essen und kann nicht trinken, aus welchem Grund auch immer, es ist definitiv zu dünn, die Blutwerte geben das definitiv her, ja, dann sorge ich jetzt mal dafür, dass es die Schmerzen loskriegt, dafür gibt es eine Anästhesie. Schon mal davon gehört? So, ne? Wenn ich mit einem gebrochenen Fuß komme, kommt doch auch keiner um die Ecke, sagst, warst du selber dran schuld, du blöder Idiot. Was bist denn wieder die Treppe runtergerannt und hast dich geguckt? Da kriegst du jetzt auch mal keine Narkose, würde keiner machen, weil dann gibt es auf die Fresse. Also insofern hoffe ich, dass, na gut, ich werde natürlich gar nichts bewirken, aber ich hoffe, dass ich einen oder den anderen da aus der Seele gesprochen habe und dass es ein bisschen besser wird und zumindest die Akzeptanz und die Zusammenarbeit mit den Eltern, mit den Angehörigen und mit den Kliniken, dass die ineinander arbeiten und einander wenigstens zuhören, ne? Und dass es nicht so ist, dass wenn dass da irgendwie eine Klinik sich bei mir ausholt, dass sie die nicht mehr sehen können. Was soll denn das für ein Scheiß sein? Also hast du das schon mal von einem Busfahrer gehört, dass er sagt, hinten die Anna, die kommt nicht mehr mit, da habe ich keinen Bock drauf, die sitzt jeden Tag da, die soll sich ein Auto kaufen? Es gibt's überhaupt nicht, so einen Scheiß. Also, Licht ins Dunkle.